bisschen nackt, weil ich so oldschool heute bin hier.
Wie nackt?
Ja, im Sinne von, ich habe ja den PC heute nicht dabei, sondern alles nochmal ausgedruckt, weil ich keine Lust hatte, den Computer mitzuschleppen.
Also fühlst du dich nackt ohne deinen Computer?
Ja.
Ich fühle mich nicht nackt. Ich habe nämlich alles um mich rum.
Du hast alles um mich rum.
Ich habe sogar noch, sollen wir das einfach vor dich stellen, dass du das Gefühl hast?
Nee, ich habe das iPad sorgt für ein bisschen Ruhe.
Ein bisschen angezogen sein.
Ja, genau. So, das ist okay. Hallo und herzlich willkommen bei
Dillelü Musik.
Enigma. Ich wollte das mal lassen.
Und ich habe dir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
So, also, ich bin die schokoladenessende Cori.
Ich bin die biertrinkende Chrissy.
Und wir nähern uns mit großen Schritten dem Staffelfinale.
Prost!
Ja, 3 Staffeln. Wobei ich immer nicht weiß, ob man sagen sollte, eigentlich Staffel 3.4, weil von den Jahren her wäre es ja eigentlich die 4. Staffel. Aber es ist ja eigentlich erst die 3. Weil wir eine sehr, sehr lange 2. hatten.
Naja, nee, aber überhaupt, das war ja Staffel 2.1 und 2.2.
Aber ohne...
Ohne Break.
Also naja. Staffel jetzt 3.
Ja, das war auch ein schönes Experiment, was wir nicht wiederholen werden. Das ist jetzt das Prä-Staffelfinale.
Die vorletzte Folge.
Genau, das ist die Generalprobe der Staffel.
Also für diese und für die nächste Folge habe ich jetzt nochmal 2 True-Crime-Fälle im Gepäck.
Gepäck.
Denn ich finde, der Legenden und Sagen können wir jetzt entsagen.
Das hast du schön gesagt.
Ja, ne?
Das war ja cute.
Und uns jetzt mal wieder ein bisschen mehr mit dem True Crime auseinandersetzen, denn auch das macht dieser Podcast ja. Ja. Und dann soll es auch gleich losgehen.
Geht's los? Muss ich wieder raten?
Ja.
Scheiße.
Wie immer. Wir wollen auch einiges nicht ändern.
Was soll ich denn raten?
Ich möchte eigentlich nur von dir wissen, ob du was von den Yuba County 5 mal gehört hast.
Jetzt pauschal nein.
Gut. Dann wird dieser Fall für dich heute neu.
Das ist ein Mordfall?
Vielleicht.
Also willst du noch nicht verraten?
Oder
weiß man noch wirklich noch nichts?
Vielleicht.
Okay, alles, was ich frage, nimmt was vorweg, wirkt das.
Ja, also beziehungsweise das, was du jetzt fragst, ist das, was wir am Ende mal diskutieren können.
Okay, alles klar. Okay, dann habe ich ja die wichtigste Frage schon gestellt.
Genau, die Aufhängerfrage ist, handelt es sich um einen Mordfall?
Oh, cool, okay. Na, nicht cool, Entschuldigung. Wow. Pietätlos. Cool, Mordfall. nein, spannend vielleicht. Weiß ich nicht. Erzähl bitte los. Hilf mir.
Ich finde es eigentlich gerade ganz schön, wie du dich um Kopf und Kragen redest.
Erzähl weiter.
Okay. Es ist ein sehr alter Fall.
Das sind nur 2 Schlucke Bier gewesen.
Ja, ja, reicht schon, ne? Und ich die Schokolade. Es ist ein alter Fall,
ja,
den ich mitgebracht habe, denn er passierte schon im Jahr 1978.
Oh, das ist eine Weile her. Ich bin aber ganz froh, wenn wir ältere Fälle behandeln, weil ich immer noch nicht so ganz weiß, wie ich dazu stehe, aktuelle Fälle zu behandeln.
Was sehr spannend wird für die nächste Folge, aber gut.
Okay, dann werde ich das wahrscheinlich rausfinden, wie ich dazu stehe. Geil. Hast du das mitgekriegt mit dem Jungen, der hier in Niedersachsen verschwunden ist?
Nee.
Also auch nicht. Ich höre halt morgens immer Radio und da ist wohl ein kleiner Junge, der ist verschwunden. Der ist ein autistisches Kind und der hat gerade gelernt, Türen zu öffnen. Mhm. Und der ist wohl auf Socken und quasi nur mit einer Jogginghose und einem Pulli raus. Und der ist wohl auch auf einer Videokamera einer privaten entdeckt worden. Also er wurde aufgenommen, dass er da rumgelaufen ist, aber seitdem fehlt jede Spur. Nix. Und es hat ja auch noch gefroren in den letzten Nächten.
Mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter, weil das sehr gut zu dem Fall passt, den ich mitgebracht habe.
Ach du Schande.
Fangen wir mal mit der Storyline kurz an. Ja. Wir schreiben den 24. Februar 1978. Eine Gruppe junger Männer, 5 an der Zahl, deswegen auch Yuba County 5, macht sich abends auf den Weg zu einem College-Basketballspiel. Welches sie sich gerne angucken wollten. Die 5 jungen Männer haben sich kennengelernt, weil sie selber unter geistigen Einschränkungen leiden und haben in so einer sozialen Gruppe, die ebenfalls Basketball spielt, kennengelernt. Also deswegen waren sie alle Feuer und Flamme. Und tatsächlich war es so, dass sie am 25. Februar 1978 selber alle ein sehr, sehr wichtiges Spiel hatten. Die Mannschaft, in der sie gespielt haben, hieß Gateway Gator. Also das Projekt, wo Menschen mit besonderen Einschränkungen zusammenkommen konnten, war halt das Gateway-Projekt. Und sie waren halt die Gateway Gators. und sollten am 25. Februar ein sehr, sehr wichtiges Spiel bestreiten, wo sie lange darauf hingearbeitet haben, denn es ging darum, dass sie an einem Turnier jetzt teilnehmen konnten, welches von den Special Olympics finanziert wurde, wo ihnen in Aussicht gestellt wurde, dass sie eine Woche lang Urlaub in Los Angeles gewinnen können.
Fancy.
So. Und da waren die tatsächlich Feuer und Flamme für und die haben wirklich sehr, sehr gut auch performt. Also die Gewinnchancen für die waren gar nicht schlecht. Weswegen also auch eine Motivation da war, um wieder nach Hause zu kommen. So, das einmal schon mal vorneweg. Ja.
Ja, verstehe.
Denn es ist so, dass nach diesem College-Football-Spiel die fünf Männer...
Football?
Basketball.
Oh gut, alles gleich. Ich wollte gerade sagen, habe ich falsch zugehört?
Nee, hast du nicht. Das gut. Liegt daran, weil wenn ich an Amerika denke, ich immer sofort an Football denke.
Ah.
Und dann im Nachklapp erst am Basketball. Okay. Und dann vorher sogar noch an Baseball.
Wow. Ja. Das ist deine Reihenfolge?
Ja. Football, Baseball, Basketball.
Okay. Ich habe mal Basketball als erstes.
Nee.
Aber auch wahrscheinlich aus meiner Kindheit und Jugend, da habe ich mehr, weil mein Bruder auch mit Jordans und so.
Ja, okay.
Da Basketball eher im Vordergrund war. Ja, okay.
Genau, denn sie sind alle am 24. Februar 1978 verschwunden.
Alle fünf?
Alle fünf.
Okay.
So.
Deswegen diese Bemerkung, dass die hatten eigentlich einen Grund, nach Hause zu kommen.
Ja, so von vornherein.
Nicht dieses von wegen, die sind abgehauen und haben sich
ein schönes Leben gemacht.
Okay.
So ist es nicht. Genau. Jetzt ziehen wir den Fall mal so ein bisschen auf, dass ich nicht erst erzähle, was passiert ist, sondern ich stelle jetzt erstmal die Verschwundenen vor.
Okay.
Und zwar haben wir an der ersten Stelle einmal die Person Jack Madruga. Also es waren alles, nochmal kurz vorweg, alles Männer, die jahrelang miteinander befreundet waren. Bis auf eine Person dieser Gruppe, die kam als letztes hinzu und hat sich quasi in den letzten Monaten, bevor die Jungs verschwunden sind, der Freundesgruppe angeschlossen. So, wir haben Jack Madruga, der mit Spitznamen Doc bezeichnet wurde. Er war 30 Jahre alt und hat in Vietnam gedient. Jack war nicht wirklich geistig eingeschränkt, sondern eher socially awkward, würde man heute dazu sagen.
Okay.
Also war ein ganz stiller Typ, hat nicht viel von sich erzählt, war eher sehr zurückhaltend. Auf Partys, wenn er da überhaupt hingegangen ist, stand er in der Ecke. Also hatte auch eine hohe Social Anxiety. Das war schwierig, mit ihm als Person in Interaktion zu treten, weil er sich einfach mit nicht vielen Sachen wohlgefühlt hat. Er war jetzt derjenige, der das Auto gefahren ist, denn es war auch seins. Das hat er sich von seiner Army-Rente quasi gegönnt. Und das Auto war sein ganzer Stolz. Mhm. Hat er gehegt und gepflegt und sauber gemacht und ist immer ganz vorsichtig gefahren und wollte bloß nicht, dass dem Auto irgendwas passiert. Und er hat auch dafür, es durfte kein anderer auch an Steuer, das war sein Auto. Er, auch ein ganz gewissenhafter Fahrer, ist nie zu schnell gefahren. Und einer seiner Freunde, das ist so eine Story, die seine Eltern ganz gerne erzählt haben, um nochmal deutlich zu machen, wie sehr er auf das Auto aufgepasst hat, und das wird nachher nochmal relevant, ist, dass er zu Hause angerufen hat bei den Eltern und gesagt hat, ob sie den Freund bitte abholen können, weil er nicht über die Schotterpiste mit dem Auto fahren möchte, die zu deren Haus geführt hätte, weil er Angst hätte, dass dem Auto was passiert.
Oh, okay, alles
so,
klar.
Genau. Also so wichtig war ihm dieses Auto. Das war Jack Madruga. Dann haben wir William, Spitzname Bill Sterling, 29. Er war auch eher einer derjenigen, die so ein bisschen socially awkward waren. So, das, er war aber insgesamt trotzdem sehr fürsorglich und hat sich gerade auch, was mentale Gesundheit und auch geistige Behinderung angeht, viel eingelesen. Es war so ein bisschen sein Steckenpferd. Im Prinzip für eine gute Pflege und Kommunikation in Pflegeheimen zu sorgen. So, und auch für Aufklärung in der Gesellschaft zu sorgen. Aber auch er war so ein bisschen so, also auch einer für einen zweiten Blick, muss man eher sagen.
Okay,
so.
Das klingt gemein.
Ja, aber so ist es ja oft, ne?
Könntest du das einmal kurz elaborieren, was du meinst? So ist es oft.
Ja, also, weiß nicht, ob du das noch von Studentenpartys erinnerst, aber wenn da so einer in der Ecke hinten steht und dann, also manchmal hat man ja auch so ein bisschen so, hä, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, weißt du? Also da war ich nicht diejenige, die da unbedingt hingegangen ist und Hallo gesagt hat. Obwohl das natürlich nur meine Vorurteile waren, die ich da unterstellt habe, weil ich die Person ja gar nicht kenne.
Nee, also ehrlich gesagt, nee, also ich habe meine Gruppe immer gesehen und dann, ich habe nie jemanden in der Ecke stehen sehen auf diesen Partys, wir haben alle mal gefeiert.
Waren das große Partys, auf denen du warst?
Mal mehr, mal weniger, ja. Aber es ist, wie gesagt, es war nie so, dass ich, also ich bin ja auch zu Partys gegangen, wo ich kaum jemanden kannte, nur die Person, die mich mitgenommen hat. Mhm. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwie Leute irgendwie in die Ecke stehen. Also die Leute, die in der Ecke stehen würden vielleicht, die sind einfach zu diesen Partys nicht gekommen.
Ja, das ist das eine. Also jetzt muss ich natürlich an meine Mathematiker-Partys denken.
Ne? Okay, wollen wir jetzt die Vorurteile gegenüber Mathematikern rausholen und sagen, ja, ich kann es mir vorstellen tatsächlich.
Also das bei weitem nicht so, wie man es denkt, ne, dass die da alle irgendwie sich an ihrer Bierflasche festhalten und gar nicht wissen, was es ist.
Weißt du, so mit einer Brille, die in der Mitte zusammengeklebt wurde und dann die Hose zu hochgezogen, so Steve Urkel-mäßig.
Steve Urkel-Verschnitt,
ja, genau. Die halt überall rumlaufen und alles mansplainen.
Ja. Also, das waren echt mit einer der besten Partys, aber da gab es halt immer so ein oder zwei, wo du gedacht hast, so,
Wahrscheinlich die Mitbewohner, die keinen Bock auf die Party hatten.
Ja.
Und er war so, ich hasse euch alle.
Genau. und die wurden halt zu der damaligen Zeit auch eher als, also im Prinzip muss man, ja, Außenseiter, aber man muss im Prinzip zwei Sachen unterscheiden. Also es gibt in dieser Gruppe der fünf Männer einen, den stelle ich gleich nochmal vor, der eine psychische Erkrankung hatte. Zwei, die wirklich, also in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind. Oder waren. Und zwei, die in einer Lernbehinderung gelitten haben, also im Sinne von Legasthenie.
Mhm.
So. Und dadurch einfach ein bisschen langsam im Lernen waren, aber das hatte nicht so sehr was mit ihrem Intellekt zu tun.
Es wird auch anders, wurde also in den 70er Jahren definitiv anders behandelt, als es heute behandelt wird.
Genau.
Das war ja auch noch eine Zeit, wo Linkshänder noch umgepolt wurden, oder?
Ja, also dementsprechend muss man das halt da so ein bisschen durch die Brille der 70er Jahre auch sehen, ne?
Ja, okay.
Und so war diese Gruppe halt eingeteilt. Und Jack und Bill gehörten halt in diese Kategorie eher Lernbehinderung und sozial nicht so gewandt, aber ansonsten normal entwickelt jetzt in Anführungsstrichen.
Also man würde sie heute ganz normal in sozialen Kreisen sehen.
Sehen, genau. Und sich höchstens vielleicht wundern, warum sie sich jetzt zurückziehen oder eher denken so, das ist aber ein komischer Typ. Aber wenn ich den jetzt nicht erkennen lerne, ist aber doch eigentlich ganz nett.
Oder was du sagtest, die Stillen in der Gruppe, die dann halt irgendwie dabei sind, aber nicht die großen Geschichtenerzähler sind.
Ja, genau. Ja,
verstehe.
Genau. Und das sind halt Jack und Bill.
Mhm. Warum wird William zu Bill?
Das habe ich sowieso nie verstanden.
Ich glaube, das frage ich jedes Mal, wenn ich das höre. Ich find's weird. Bill. Warum Bill?
Das ist so ein komplett anderer Name, ne?
Ja. Das habe ich ja schon mal erzählt, ne? Mit dem.
Aber wurde John F. Kennedy nicht auch Jack genannt?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe, als ich Au-pair war, hatte ich eine Au-pair-Freundin, die hat in einer Familie und wir haben Playdates veranstaltet, weil die Kinder gleich alt waren. Und der Sohn wurde Jack Junior genannt, heißt aber eigentlich John. Junior.
Und das habe ich bei Jack und John nie verstanden.
Warum das ist dieselbe Anzahl von Buchstaben. Und fängt mit demselben Buchstaben an. Also warum nennst du deinen Sohn Jack, wenn er John heißt?
Und also von William auf Bill ist zwar schon komisch, aber wenigstens ja noch eine Verkürzung.
Ja, und du hast jetzt ILL.
Ja.
Da, okay. Ne? Aber von John zu Jack finde ich weird.
Me too.
Ja. Also okay, alles klar.
Gut.
Wir sind halt, wir stecken nicht dran.
Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall Jack und Bill. Der dritte im Bunde ist Ted Wire, 32 Jahre alt. Er war tatsächlich einer, der etwas eingeschränkt war, was seine geistigen Fähigkeiten angeht und auch noch zu Hause gewohnt hat. Aber um jetzt auch nochmal an die Story anzuknüpfen, was du da jetzt gerade erzählt hast. Mit dem kleinen Jungen. Er war zum Beispiel so jemand, das haben die Eltern dann erzählt in Interviews später, der gar keinen Common Sense hatte. Also der hat dann zum Beispiel immer gefragt, warum muss er dann bei einem Stoppschild anhalten, wenn er im Auto saß.
Also er konnte keine rationalen Verbindungen herstellen zwischen
überhaupt Dingen. Nicht. Das fiel ihm ganz, ganz schwer. Und es war einmal so, dass die Familie ihn in der Nacht geweckt hat, weil tatsächlich das Haus in Flammen stand. Und er zu der Familie gesagt hat, nee, ich muss aber weiterschlafen, ich komme sonst morgen nicht pünktlich zur Arbeit. Genau, so.
Und also, da vermutest du dann autistische Züge oder wie?
Genau, das ist halt die Frage. So diagnostiziert ist er jetzt natürlich zu der damaligen Zeit einfach nur.
Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass man Leute mit Autismus diagnostiziert, also dass es da wirklich diese Sachen gab, medizinisch. Ja, okay.
Genau, so. Und er war zum Beispiel jemand, deswegen habe ich auch am Anfang von diesem Basketballspiel erzählt, was ja am 25. stattfinden sollte, der total aufgeregt war. Der hatte sich schon seine Uniform rausgelegt und hatte seine Mutter auch extra gebeten, nochmal die Turnschuhe zu waschen. Und auch so, dass die auch wirklich fertig und trocken sind am 25., damit er an diesem Spiel mit diesen Turnschuhen teilnehmen kann.
Ja, und wenn du jemanden hast, der halt so extreme Routinen hat und braucht und macht, dann wäre es ungewöhnlich, wenn er einfach mal irgendwie nicht nach Hause kommen würde.
Ja, Genau.
Ja.
So. Der vierte im Bunde von den Jungs, die sich also schon über mehrere Jahre durch dieses Gateway-Projekt kannten, ist Jack oder Jackie Hewitt, der jüngste insgesamt auch in der Gruppe war, 24 Jahre alt. Und auch er war geistig etwas eingeschränkt. Er war mit 24 auf dem Niveau eines 16-Jährigen. Mhm. Das hat man ihm aber so sonst im Alltag nicht weiter angemerkt, ne? Also er war halt einfach nur wie ein Teenager im Prinzip, ja. Ne? Hatte aber auch eine Freundin, hat lange mit der immer am Telefon gesessen und hat ganz, ganz lange Gespräche mit der geführt und so. Und Jackie und Ted waren beste Freunde.
Ja.
Also Jackie war im Prinzip der Schatten von Ted. Wo Ted hingegangen ist, war Jackie nicht weit weg. Und Ted hat auch Jackie manchmal Sachen abgenommen. Ich habe zwar gerade erzählt, dass Jackie gerne mit seiner Freundin telefoniert hat. Insgesamt mochte er aber telefonieren zum Beispiel gar nicht so gerne. Das heißt, wenn ihn einer angerufen hat, dann ist Ted manchmal rangegangen, hat dann die Gespräche für ihn geführt hat dann gesagt so, ja, jetzt, das ist der und der, Jackie, jetzt kannst du mit dem reden und so. Also hat so ein bisschen auf ihn aufgepasst.
Ja.
Genau. So in der Kapazität, wie er das halt konnte. Also insgesamt waren die alle schon funktionsfähige Mitglieder der Gesellschaft, aber halt mit gewissen Einschränkungen.
Ja.
So.
Ja.
Und der fünfte im Bunde, der dann wenige Monate vor dem Verschwinden mit in die Gruppe quasi aufgenommen wurde als Freund, ist Gary Mathias. Er ist jetzt ebenfalls ein Veteran der US Army, war aber nicht in Vietnam, sondern tatsächlich in Westdeutschland stationiert und hat in seiner Zeit in Deutschland ein Drogenproblem entwickelt.
Oh.
Und man weiß nicht ganz genau, ob dieses Problem Auslöser oder Mitauslöser dann seiner psychischen Erkrankung war. Auf jeden Fall wurde bei ihm während des Dienstes eine paranoide Schizophrenie festgestellt, sodass er dann aufgrund dieser medizinischen Einschränkung ehrenhaft entlassen wurde aus der Armee und auch ebenfalls eine Armeerente bekommen hat.
Okay.
So. Bei Gary Mathias war es zum Beispiel so, dass er dann bei seinem Stiefvater zusätzlich noch Gartencenter mitgearbeitet hat, um halt sein Gehalt zum Beispiel ein bisschen aufzupuffern. Was ein bisschen schwierig war, als er dann aus der Armee entlassen wurde und wieder nach Hause kam, war sich tatsächlich zu orientieren, was jetzt seine geistige Krankheit angeht. Also er war dann in Therapie, das ist erstmal völlig in die Hose gegangen. Sogar so weit, dass er dass er gewalttätig wurde.
Okay.
Daraufhin hat man ihn dann eingewiesen. Zum Zeitpunkt des Verschwinden war es aber so, dass er tatsächlich als Outgoing-Patient behandelt wurde. Also einer, der nicht mehr stationär behandelt werden muss, sondern wieder zu Hause gelebt hat. Und sein Vater sehr darauf geachtet hat, dass er seine Medikamente nimmt und tatsächlich 2 Jahre lang schon episodenfrei war. Also okay. Er war sehr gut eingestellt mit den Medikamenten und wurde deswegen seitens der Psychiatrie auch als Erfolgsfall eingestuft, weil er die 2 Jahre vorher, bevor es zum Verschwinden kam, der Gruppe keinen einzigen Zwischenfall mehr hatte und im Prinzip eigentlich wieder ein vollfähiges Mitglied der Gesellschaft war.
Ja.
Aber immer darauf achten musste, regelmäßig seine Medikamente zu nehmen.
Paranoide Schizophrenie, ist das das, was man sich stereotyp vorstellt?
Ja.
Also mit Dingen, die nicht da sind, die zu sehen
drin sind. Genau, und dann ja auch mit regelmäßigen Psychosen, ne?
Ja.
Wo man dann zum Beispiel Stimmen hört oder Sachen sieht, die es eigentlich gar nicht gibt oder unter Verfolgungswahn leidet, oder sich Sachen einbildet, ne, mit Verschwörungstheorien, das geht dann da alles mit Hand in Hand.
Das liegt an der Chemie im Kopf, dass das passiert.
Genau.
Deswegen ist ja eine psychische Erkrankung.
Genau, es ist ja tatsächlich auch so, deswegen ist, wenn man jetzt mal über die Legalisierung des Cannabis kurz eine Randnotiz macht, das tatsächlich für Jugendliche sehr gefährlich zu konsumieren, weil der Frontallappen mir bis 25 noch gar nicht ausgebildet ist.
Genau.
Und da, also das ist ja das Zentrum der bewussten Entscheidung.
Das Ratio.
Genau. Und darauf ja genau, dass Cannabis abzieht, also der Wirkstoff von Cannabis, das einzuschränken. Und es gibt tatsächlich vor allen Dingen Männer, die eine genetische Disposition haben, die dazu führt, dass wenn sie Cannabis konsumieren, sie in Psychosen abrutschen können.
Oh.
Die hat bei weitem nicht jeder, aber das Risiko besteht.
Aber die Vorgaben für die Legalisierung, die jetzt gerade stattgefunden hat, am 1. April übrigens.
Ist ein April-Scherz.
Wissen wir ja nicht, ob das vielleicht doch ein Scherz ist. Die Regulierungen sind doch sehr streng, oder nicht?
Ja, aber du kannst ja eine gewisse Menge ab 18 jetzt frei konsumieren.
Mhm. Ja, und das ist immer noch 7 Jahre entfernt von der endgültigen Entwicklung.
Ja, gut, das macht es bei Alkohol auch nicht besser. Das ist jetzt mal die ganze andere Prämisse an der Stelle. Ne? Das ist ja gesellschaftlich einfach anders etabliert bei uns. Aber deswegen schwierig.
Ja. Ich habe auf TikTok habe ich ein Video gesehen, da war jemand, glaube, der hatte auch sowas mit Psychosen und mit Menschen, die nicht da sind, die er sieht. Und der hat einen Servicehund. Und dieser Hund ist darauf trainiert, zu reagieren, wenn da wirklich ein Mensch steht.
Mhm.
Also wenn er jemanden sieht und dem Hund dann den Befehl gibt und der Hund reagiert nicht und geht nicht hin, dann weiß er, dass er sich den Menschen gerade einbildet.
Mhm.
Das finde ich ganz spannend. Da hat er jetzt extra einen Hund für.
Aber cool, ne?
Eigentlich das ist ziemlich auch. Gut, ja. Also ich meine, wie gesagt, also er ist sich halt nicht immer sicher, ob die Person da wirklich ist, die echt, dass sie echt ist. Und der Hund gibt ihm Gewissheit, ob er da ist oder nicht, der Mensch. Finde ich gut.
Ja.
Und über TikTok lerne ich sowas.
Cool, ist auch eine Bildungsplattform.
Ja, wenn du halt weißt, dass du nicht allem vertrauen darfst.
Ja, so ist das halt, ne?
Wie halt auch Google, wie es schon eigentlich immer war, wenn man irgendein Medium vor sich hat, muss man immer ein bisschen kritischen Blick drauf behalten.
Oh Mann.
So.
Ja. Genau, kritischer Blick. Das ist ein bisschen das, was der Polizei gefehlt hat.
Nein.
Kommen wir jetzt so mal.
Hatten wir schon lange nicht mehr, ne?
Haben wir schon lange nicht mehr. Wird mal wieder Zeit.
Polizeiarbeit, die wir problematisch finden.
Ja, wird mal wieder Zeit.
Ja.
Also, was ist passiert? Ich hatte ja gerade eben am Anfang schon gesagt, dass die vier Männer los sind in dem Auto von Jack. Der war auch der Fahrer. Jack fuhr einen, ich glaube, ein Ford ist es, ne? Mercury Montego. 24. Februar 1978. Als jetzt am nächsten Morgen die Eltern dann die Jungs pünktlich wecken wollten, weil sie hatten ja morgens das Spiel, stellten sie dann fest, dass die Betten aber unberührt sind.
Alle fünf.
Au. Und haben dann tatsächlich sofort bei der Polizei angerufen und gesagt, da ist was los, wir müssen die suchen. Und dann hat die Polizei natürlich wieder gesagt, wir müssen 48 Stunden warten.
48 Stunden? Warum 48 Stunden?
Ja, das also verstehe ich auch nicht. Also vor allem, weil man ja auch sagt, in den ersten 48 Stunden, wenn man da die Beweise nicht sichert, dann ist im Prinzip, kann man es eigentlich auch nicht mehr finden.
Ja, und wenn du halt zum Beispiel Februar, da ist es kalt, du brauchst nur eine Nacht in der Kälte rumhängen und schon läufst du Gefahr zu sterben.
Ja.
Also, weil es so kalt ist oder sein kann.
Ja.
Also, das war wo nochmal? In?
Das habe ich gar nicht gesagt. In Yuba County, Kalifornien.
In Kalifornien. Ah, okay, aber das heißt nicht, dass es da warm war.
Nee.
Weil Kalifornien hat ja unglaublich viele verschiedene Klima.
Da komme ich nämlich auch gleich noch zu. Also, es war wirklich bitterlich kalt.
Ja, also deswegen verstehe ich diese 48-Stunden-Regel nicht.
Nee, und dann kam, also dann haben die Eltern halt die Karte gezogen, die am Ende aber auch so ein bisschen natürlich die Ermittlungen dann blockiert haben, weil sie dann sagten, ja, nee, es muss aber jetzt was passieren, weil sind alles Boys mit Special Needs, ne?
Ja.
Also so, und dann dachte die Polizei so, oh, na gut, dann müssen wir jetzt wohl doch mal los.
Ah.
Es hat trotzdem einige Tage gedauert nach dem Verschwinden, bis das Auto wiedergefunden wurde.
Okay.
So, und zwar ist es so, dass ein Force-Mitarbeiter sich bei der Polizei gemeldet hat, als die diese hier vermissten Poster haben halt überall aufgehängt, ne?
Ja.
Also muss dazu nochmal kurz sagen, um das nochmal alles zu verorten. Ich erzähle den Fall gerade so ein bisschen rückwärts.
Macht nichts.
Und zwar ist es so, die haben in Yuba City, also ein County ist ja immer ein Gebiet.
Also
in den
wie,
USA.
Wie ein Kreis.
So, wie ein Kreis, genau.
In Deutschland.
Und die haben halt zum Teil in Yuba City und in Maryville gewohnt. Das sind aber Orte, die sind direkt beieinander.
Mhm.
Und das Spiel, das sie gucken wollten, das war in Chico. Das war ungefähr eine Stunde Autofahrt entfernt.
Okay.
Also es war nicht in der City von ihnen selbst, sondern die mussten wirklich nochmal eine Stunde nördlich fahren.
Mhm.
Und das ist ja in den USA aber keine Distanz. Deswegen, eigentlich ist eine Short Drive, das kriegen die alles hin, ist alles kein Problem.
Ja, in Holstein keine Distanz, muss man sagen.
Nee, das stimmt. Aber
eine Stunde Autofahren kann man schon mal machen.
Ja. Aber das ist so für den Alltag macht man es ja doch eher weniger. Das ist, finde ich, ein bisschen selbstverständlicher, in den USA länger zu fahren.
Gefühlt, ja.
Ja.
Wo ich auch sage, ja, und ich muss auch sagen, aber Schleswig-Holstein eher als Niedersachsen zum Beispiel. Als ich noch in Niedersachsen gewohnt habe, da wäre mir niemals eingefallen, eine halbe Stunde irgendwo hinzufahren.
Ja.
Und jetzt ist es so, okay, ne, manche Leute fahren eine halbe Stunde zur Arbeit.
Ja.
So, im Auto.
Ja, oder wir fahren hier mal schnell anderthalb Stunden nochmal nach Hamburg, um abends was zu gucken.
Genau. Innerhalb von Schleswig-Holstein habe ich nicht den Eindruck, dass so, ich würde mal sagen, zwischen 30 und 60 Minuten, das ist eine Fahrt, die man auf sich nimmt für irgendein Event.
Ja, genau. Und das haben die ja in dem Fall auch gemacht.
Genau.
Und die wussten ja, ne, mit Jack ist ja auch ein zuverlässiger Fahrer, der lässt dem Auto nichts passieren und so.
Genau.
Der hat das Auto auch nicht erst seit gestern. Das ist alles kein Problem.
Ja.
Der kriegt die, der ist jetzt, der weiß auch, wo der hin muss, ne? Das ist ja auch wichtig, der weiß auch, wie er fahren muss.
Ja.
Er kennt den Weg, er ist das schon mal gefahren, das ist alles kein Problem. Deswegen waren die doch sehr verwundert, als am nächsten Morgen halt keiner zu Hause war.
Keiner zu Hause, das Auto nicht da.
Genau. Stattdessen wurde das Auto halt wenige Tage später in einem Waldgebiet in den Pluma Mountains nämlich gefunden, 70 Meilen entfernt. Man muss sich das jetzt so vorstellen, ich versuche jetzt mal wörtlich eine Landkarte zu zeichnen. Die Jungs sind also eine Stunde nördlich nach Chico gefahren und auf halber Strecke zwischen Yuba City und Chico gibt es im Prinzip einen Abbieger, wo man dann über einen See fährt, über eine Brücke und dann Richtung, niemals ohne Seife waschen, Richtung Osten hoch in die Berge fahren kann. Das ist halt ein Nationalgebiet, da fahren relativ viele auch gerne hin zum Skifahren oder zum Wandern, da gibt's relativ viel. So, aber es ist im Prinzip halt doch relativ weit weg und an der Stelle von zu Hause auch tatsächlich 70 Meilen und tatsächlich die komplett verkehrte Richtung. Also, wenn man da erst nach Süden fährt und dann aber abbiegt und dann Richtung Osten sich orientiert, beziehungsweise dann aus der Richtung was in eher wieder Nordosten, weil sie ja in das Gebirge reingefahren sind, ist halt schon ein bisschen die Frage, warum haben sie das getan?
Okay. Aber so. Die gehen noch davon aus, dass die alle in einem Auto saßen, als das Auto dort abgestellt wurde.
Genau. Denn, was sich später herausgestellt hat, aufgrund der Vermisstenposter, dass es verschiedene Zeugenberichte tatsächlich gibt.
Okay.
Und zwar ist es so, dass die Jungs auf jeden Fall beim Spiel verortet werden, weil man sie da gesehen hat.
Ja.
Und es gibt eine Zeugenaussage, die bestätigt, dass sie in Chico im Berth's Market, das ist halt ein Supermarkt einfach da gewesen, kurz vor 10 Uhr noch einkaufen waren.
10 Uhr abends.
10 Uhr abends, ja. Genau. Also nach dem Spiel sind sie da hingefahren und haben sich dann, ganz sweet, wie ich finde, Süßigkeiten und Milch gekauft und ein bisschen Brause, die sie dann auf dem Weg noch trinken konnten.
Okay.
So, und die Besitzerin hat sich deswegen so gut an die Jungs erinnert, an die fünf, weil sie total genervt war, dass sie halt kurz vor 10, als sie den Laden gerade zumachen wollte, reingekommen sind und sie die halt noch bedienen musste.
Ja, okay.
So. Und das, was sie gekauft haben, ist tatsächlich auch typisch für die. Also die haben jetzt kein Bier oder so.
Das sind so die Snacks, die normalerweise zu sich nehmen.
Zu sich nehmen, ja. Genau. Also der Vater sagte von dem einen noch denk an das Spiel morgen, kein Alkohol. Und dann, weil sie ja, ne, haben sie es halt auch ernst genommen, ne? Papa hat mir das verboten, ich darf halt kein Alkohol trinken.
Ja, ist so. Doch richtig so.
Weil ich auch morgen dieses wichtige Spiel habe. Deswegen also Milch und Limonade und Süßigkeiten und Chips.
Ja.
So.
Gutes Abendessen.
Ja.
Girl Dinner.
Das heißt, sie sind das ist auf jeden Fall bestätigt, dass sie um 10 Uhr abends am 24. Februar noch am Leben waren und auf dem Rückweg eigentlich, genau, deswegen war es so verwunderlich, dass man das Auto halt Tage später verlassen gefunden hat. Im Auto selber hat man tatsächlich noch die Verpackung der Süßigkeiten und auch die Milchkartons gefunden, sodass die Zeugenaussage vorher damit bestätigt wurde. Man hat sich aber schon gewundert, warum sie das Auto überhaupt verlassen haben. Denn in dieser Nacht kam es nochmal zu einem Wintereinbruch. Und man vermutet, dass das Auto in einer Schneewehe auf der Bergstraße stecken geblieben ist. Es gab vorher tagelang auch schon Schneefälle, sodass die Straße auch gesperrt war. Und die sind bis kurz vor der Sperrung quasi gefahren. So, dann haben sie das Auto stehen lassen. Und das Auto wurde dann Tage später gefunden, unaufgeräumt, unabgeschlossen und mit heruntergelassenen Fenstern. Was die Eltern von Jack sehr komisch finden, weil er sich ja immer so doll um sein Auto gekümmert hat. Und sie das schon merkwürdig fanden, dass er das Auto so zurückgelassen hätte, wenn er losgegangen ist.
Ja.
Weil er das normalerweise so nicht tun würde.
Vor allen Dingen, warum die Fenster runterlassen?
Die Frage, die sich tatsächlich als allererstes stellt, ist, warum sind sie da überhaupt hochgefahren?
Da ich jetzt gerade, habe ich vermutet, so von wegen... Ja, also guter Fahrer sein oder gutes Kümmern ums Auto hin oder her, aber vielleicht eine falsche Abbiegung und dann zu spät erkannt und dann immer geradeaus weiter gefahren.
Das ist tatsächlich eine Hypothese, ja.
Ja. Denn, und dann irgendwann kam dieser Schnee und dann steht so, Moment mal, irgendwas stimmt ja nicht.
Ja, weil man da ja auch nicht vergessen darf, ne, dass das ja auch langsamer ging bei denen. Also... man hat auch so ein bisschen das in die Richtung vermutet, dass sie vielleicht falsch abgebogen sind, obwohl Jack ja die Strecke kannte und wusste, dass er eigentlich gar nicht hätte abbiegen müssen, aber
im Eifer des Gefechts, was auch immer.
Und sie werden wohl vermutlich auch erkannt haben, dass sie falsch gefahren sind, denn ich habe ja gerade eben erzählt, sie mussten über einen See rüber und das ist eine relativ große Brücke, über die man da fahren musste.
Ja.
So ein bisschen wie in Schleswig-Holstein die Radar-Hochbrücke, über die man muss.
Ja, aber wenn du da weißt, wenn ich falsch fahre, dann fahre ich manchmal lange, geradeaus weiter, bis ich irgendwo die Möglichkeit zu wenden finde.
Ja.
Und das wäre vielleicht bei ihm auch so, wenn er dann da sagt von wegen so, ich brauche aber eine ganz klare, vernünftige Ecke, damit ich auch nicht mein Auto kaputt mache und genau. Sonstiges. Also dann weiß, wenn ich dann übers Gras fahren muss, um zu wenden, das will ich alles nicht.
Ja.
Also warte ich darauf, dass ich vielleicht eine Kreuzung finde oder so und fährt alle weiter und die kommt aber nicht, die Kreuzung.
Genau. Was trotzdem komisch ist, ist, dass sie zwei, also sie sind ja auf dieser normalen Straße gefahren, die Straße, in der das Auto gefunden wurde, die ich aber gerade beschrieben habe, die ist im Prinzip eigentlich wie so ein Feldweg.
Oh, da wäre der nicht drauf gefahren eigentlich.
Und auch, wie das Auto, in welchem Zustand das Auto gefunden wurde.
Mit dem Müll und den Fenstern runter.
Mit dem Müll und den Fenstern runter. Und die Polizei hat es dann einige Tage später abgeschleppt, um es dann nochmal näher zu untersuchen, nachdem es ja dann von Forstmitarbeitern gefunden wurde, weil es ja wirklich mitten im Wald stand.
War der Schnee schon abgetaut dann, als sie es gefunden haben?
Ja, es fing an zu tauen.
So, dass es nicht mehr wirklich, man konnte nicht sagen, ob es wirklich eine Schneewehe ist, in der sie steckten.
Also aufgrund der Wetterlage, die man ja vorher kannte, ja. Konnte man vermuten, dass es daran lag.
Ja.
So. Man hat auch an den Reifen des Autos gesehen, dass man wohl versucht hat, das Auto zu drehen und aus dieser Verwehung wieder rauszubekommen.
Ja.
Man hat sich doch trotzdem ein bisschen die Frage gestellt, warum sie das nicht hingekriegt haben, weil es ja doch 5 kräftige junge Männer waren. Für die hätte eigentlich ein leichtes sein können, weil sie jetzt nicht einen Meter dicken Schnee gefahren sind. Ne?
Ja, wer weiß, wie der Jack drauf war, dass sein Auto da jetzt so
genau.
ist, wie es ist.
Das Auto tatsächlich selber war auch in einer so guten Verfassung, also auch vom Unterboden her, keine Beule und nichts, dass das die Vermutung nahelegt, dass jemand die Strecke gefahren ist, der die kannte oder jemand gefahren ist, der sehr, sehr langsam unterwegs war.
Jack,
genau. Ja,
weil er halt Angst hatte, dass sein Auto kaputt geht, weil er über einen Feldweg gefahren ist.
Ja.
Passt ja alles zu der Person, wie du sie beschrieben hast.
Genau, denn Jack selber war zum Beispiel gar kein Freund von Camping. Also den Weg kannte er jetzt nicht, weil
ja.
Sein Vater hat ihn da einmal mitgenommen zum Jagen irgendwie oder zum Fischen.
Vor Anno dazu mal.
Fand er fürchterlich, hat er gleich gelassen. Weil,
lass mal, Papa.
Ja.
Lass uns mal was
anderes. Und wenn der Vater mal Lust zum Fischen hat, er immer gefragt, und willst du noch mal mit? Und er so, nee, ist schon okay, kannst mich zu Hause lassen.
Aber selbst wenn er mitgefahren wäre, als Beifahrer erlebst du Strecken immer ganz anders.
Ja, das stimmt. Genau, so. Also, das war dann das Auto.
Ja. Wenn du sagst, wenige Tage später, dann meinst du, wie viele Tage später, weißt du das?
Also wirklich nur eine Handvoll Tage, das waren so 3-4 Tage.
Okay.
Die Familie selber hat es dann auch in die Hand genommen, Suchmannschaften zu gründen. Ne? Also der Vater von Jack Hewitt hat dann auch gesagt, so, ich will meinen Sohn auf jeden Fall finden und ich werde hier immer wieder hinkommen, jeden Tag, solange bis ich meinen Sohn gefunden habe.
Oh, wow.
Dann hat man sich aber trotzdem noch so ein bisschen gewundert, warum die denn das Auto verlassen haben.
Offenkundig, ja.
Denn nach der Beschreibung der Eltern war es auch so, dass die wintertechnisch nicht gut ausgestattet waren. Also die hatten halt Turnschuhe an, so eine leichte Windjacke.
Halt nicht vorbereitet, nach draußen zu gehen. Nee. Auto einsteigen, dahin fahren, Spiel angucken, einsteigen, wieder nach Hause fahren.
Richtig, vielleicht noch hier einmal zwischendurch
Snacks
besorgen.
Ja, genau.
Für die Stunde Rückfahrt.
Aber das ist ja auch innerorts, da wird es auch nicht unbedingt.
Nee, und das wird ja also auch schnell gewesen sein.
Genau.
Parkplatz, einmal rein und dann wieder alle ins Auto und dann ist gut. Genau. Deswegen hatte die Polizei kurzfristig vermutet, ob das Auto einfach auch nicht mehr funktioniert hat.
Oh.
Also, dass der Motor abgesoffen ist und nicht mehr abgegangen ist. Aber tatsächlich, als sie das Auto ohne Schlüssel versucht haben, manuell halt zu überbrücken, es ging wunderbar an. Also, es war gar nichts los mit dem Auto.
Okay.
Das Auto war fahrfähig.
Okay.
So. Dennoch sind alle ausgestiegen und man hat dann später auch Fußspuren gefunden. Weil es ja Winter war und die so leicht bekleidet waren, hat man sich allerdings gedacht, dass die nicht so besonders weit gekommen sein können und haben dann nur in so einem Radius von 2 Kilometern um das Auto rum im Wald gesucht. So, weil sie dachten, da müssten sie doch eigentlich finden. Haben sie aber nicht.
Hm.
Und dann ist mehrere Monate lang erstmal gar nichts passiert.
Oh Gott. Monate?
Monate.
Ja. Das ist für mich jetzt schon fast eindeutig, was für ein Schicksal die ereilt hat.
Möchtest du spekulieren?
Nee, ich möchte nicht spekulieren. Ich gehe davon aus, dass die nicht überlebt haben.
Ja.
Ja.
Das ist richtig.
Ja. Monate ist halt, finde ich, eindeutig.
Ja, denn allerdings auf sehr dramatische Art und Weise. Genau, wir waren ja Februar, im März ging es dann los, dass die Familien das in die Hand genommen haben und selber immer Suchgruppen losgeschickt haben, um die Jungs zu finden.
Also es war ja fast März.
Genau. Und es hat aber bis Juni gedauert, bis man die ersten Überreste gefunden hat.
I deny.
Tatsächlich ist es so, dass eine Gruppe Motorradfahrer in den Pluma Mountains einen Ausflug gemacht hat und in der Nähe eines Campingplatzes Unterschlupf gesucht hat, im Sinne dessen, dass sie wussten, dass es da Trailer gibt von der Forstbehörde,
ja,
von den Beamten, wo immer Klamotten und noch so ein bisschen Essensvorräte drin waren, wo die überlagern konnten, also überwintern konnten im Prinzip, wenn die mal zum Beispiel eingeschneit werden sollten, so dass das alles kein Problem ist. Und in einen dieser Trailer wollten sie rein, die haben die Tür geöffnet und haben gesehen, dass eines der Fenster eingeschlagen war, was sie schon ein bisschen komisch fanden, aber genau, dann sind sie reingekommen und dann ist ihnen halt ein unfassbar verwesender Geruch entgegengekommen.
Strenger Geruch, ja, das war's.
Strenger Geruch.
Ich wollte gerade sagen, wie nennt man das nochmal? Ja.
Denn in dem Trailer hat man dann tatsächlich die Leiche von Ted gefunden.
Eine Leiche.
Eine Leiche. Ted war in 8 Bettlaken eingewickelt und auch so, dass man vermutet, dass er sich nicht selber eingewickelt hat, weil er schon dieses Tucked-In hatte.
Mhm.
Plus, er hatte so dolle Frostbeulen an den Füßen, dass der reine Akt des einen Laken sich drüber ziehen ihm so einen eigenen Schmerzen verursacht hätte, dass er das gar nicht hätte machen können.
Oh.
So. Jetzt das bisschen Traurige an der Geschichte, wie ich finde, wo ich mich dann an unsere Panama-Folge erinnert fühlte, war, als man Jack gefunden hat, war er stark abgemagert und hatte einen Bartwuchs, der indiziert, dass er nach dem Verschwinden wenigstens 8 bis 13 Wochen noch gelebt hat.
Oh. Scheiße.
Er ist dann insgesamt an einer Mischung aus Verhungern und Kältetod gestorben.
Oh, krass.
Ja.
Gab's da die, also in diesen Trailern gab es da irgendwie Möglichkeiten mit Essen oder sowas?
Ja.
Okay.
Und das ist jetzt das, was das nächste ist, was so verblüffend ist.
Ja.
Weil es in dem, also in dem Trailer selber wurden Dosen gefunden, die wurden geöffnet. Mit Hilfe eines Dosenöffners, den aber nur Militärpersonal bedienen kann, sodass an dieser Stelle vermutet wird, dass Gary und Jack, die ja beide Veteranen waren und sich also mit diesem Equipment auskannten, noch irgendwie gelebt haben müssen, um halt diese Dosen zu öffnen. Das waren aber nur eine Handvoll Dosen, die sie geöffnet haben. Und was sehr erstaunlich war, war für die Polizei, dass es in dem Trailer selber verschlossene Schränke gab, wo so viel Essen drin war, dass alle Männer ein Jahr lang hätten überleben können.
Okay.
Ebenfalls gab es einen Butangasbehälter, der das Heizungssystem des Trailers bedient hätte. Also sie hätten sowohl Heizung haben können, als auch genug Essen, um die ganze Sache zu überleben.
Wahrscheinlich aber nicht, was sie tun sollten.
Die Eltern haben tatsächlich gesagt, dass, also weil das so verrückt war,
ja,
dass sie da nichts gemacht haben, dass dieser Butan-Propan-Gasflasche hätte denen gar nichts genutzt, weil keiner wusste, wie er die bedienen kann.
Weißt du, was ich vermute?
Na?
Ich vermute, dass die da hingekommen sind, vielleicht nach einer längeren Reise. Ich weiß nicht, wie weit das entfernt war von dem Auto.
Komme ich gleich noch zu.
Und dann ging's dem, Ted war das, ne?
Ja.
Ted ging's nicht gut. Und dann haben die ihn eingepackt und haben ihn eingewickelt und haben dafür gesorgt, dass er da liegen kann. Und dann haben die ihm Sachen geöffnet und gesagt, von wegen, hier ist Essen.
Mhm.
Wir laufen los und holen Hilfe.
Mhm.
Und die waren sich sicher, dass sie rechtzeitig Hilfe holen können.
Mhm.
Das ist meine Vermutung. Und das waren sie leider nicht. Sie haben leider nicht rechtzeitig Hilfe geholt.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Also die Sache ist die nochmal, also einmal für diese Gasheizung,
ja,
da wusste halt keiner, wie er die bedienen soll,
ja,
weil, ne,
darf
ja nicht vergessen, woher, und sie, also waren halt auch, ja, ne,
ja,
also wenn man ihnen nicht zeigt, wie das geht, dann wissen sie es auch nicht,
ja,
so, und
vielleicht auch gar nicht auf die Idee gekommen,
ja,
nachzugucken,
genau,
weil es ist ja auch eine Stresssituation gewesen.
Es ist eine Stresssituation gewesen, und diese Geschichte mit dem, dass sie nicht an die Essensschränke gegangen sind, das liegt daran, dass sie wahrscheinlich befürchtet haben, dass sie wegen Diebstahl angeklagt werden.
Zum Beispiel,
und sie hätten nichts getan, was bedeutet hätte, dass sie das Gesetz brechen, dass überhaupt das Fenster eingeschlagen war und die da reingegangen sind. ist schon im Prinzip ein Wunder, weil man eigentlich hätte vermuten können, dass sie das auch schon nicht tun, aus Angst,
da was Falsches
machen, ja, und halt einzubrechen, ja, tatsächlich, ja, und dann von der Polizei verhaftet, genau, zu werden.
Und dann, dass sie einem denen nicht glauben, so nach dem Motto, wir haben das aus purer Not gemacht, Überlebensdrang und so weiter.
Genau. Jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, sind losgelaufen, um Hilfe zu holen.
War meine Vermutung,
ja. War deine Vermutung, ist auch nicht ganz von der Hand zu verweisen, denn tatsächlich hat man einige Tage später die Leichen gefunden von Madruga und Sterling, also von Jack, und also dem Autofahrer, und von Bill. Also man muss dazu sagen, nochmal kurz für die Verortung, das hattest du ja gerade eben schon gesagt, die Trailer waren ungefähr 20 Kilometer vom Auto entfernt.
Strecke.
Es ist echt eine Strecke, und die haben, also die
Eltern. In der Kälte.
In der Kälte, genau, im Schnee halt auch, ja, ne, mit Turnschuhen und so.
Genau.
Und die Familien hatten tatsächlich darauf hingewiesen, dass es diese Trailer gibt, aber die Polizei hat da nicht gesucht, weil sie meinten, dass.
Soweit können die nicht gekommen sein.
Genau, soweit können die einfach nicht gekommen sein.
Oh, dieses Versäumnis, das tut im Nachhinein so weh, ne? Ich bin mir sicher, dass sie super überzeugt davon waren, dass.
Ja.
Dass das einfach unmöglich ist, dahin zu kommen.
Ja.
Aber im Nachhinein, wer weiß, wie viele Leute da sich hoffentlich in den Arsch beißen.
Wenigstens. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass einige, wen es interessiert, es gibt auch dazu gerade eine Dokumentation auf Netflix. Also das ist so eine Folge von der Reihe, mhm, Unexplained Things. Also Unexplained heißt die Serie.
Ja.
Wo das nochmal mit drin war, was ganz witzig. Also ich habe das nochmal als Anlass genommen, nochmal in die Recherche mit einfließen zu lassen, weil ich den Fall tatsächlich schon seit einem halben Jahr liegen habe und immer dachte, wann bringe ich ihn denn jetzt rein und so. Und dachte so, das ist jetzt nochmal so der finale Anstoß. Und da haben sie halt auch die Familien interviewt, und ein Mitglied der Familie hat halt gesagt, dass sein Vater ihn halt hierher gebracht hat, um zu zeigen, wo das Auto stand. Das war im März. So, und dann hat überlegt, und Ted hat zu der Zeit halt noch gelebt.
Ja.
So. Und zwar keine 20 Kilometer von hier entfernt.
Ja.
Also, das war halt das
Traurige. Ja, aber in dem Moment sind 20 Kilometer halt Welten.
Ja.
Weil es halt einfach nirgendwo auf dem Horizont erscheint, dieser Gedanke.
Das ist es halt. Und deine Theorie wird auch ein bisschen bestätigt, weil man die Überreste, habe ich ja gerade schon gesagt, von Madruga und Sterling noch gefunden hat, und zusätzlich auch noch von Jack Hewitt. Da hat der Vater tatsächlich einen Teil der Wirbelsäule gefunden.
Oh.
Und dann die Polizei im Unterbusch ein paar Kilometer entfernt auch den Schädel, und dann konnte man anhand der Zahnabdrücke,
dass das wilde Tiere waren,
erstmal feststellen, dass die dass er das überhaupt war, und tatsächlich, dass dann wilde Tiere die so abgenagt haben, dass sie dann kaum zu identifizieren waren. Aber anhand der Kleidung und der Zähne ging es dann an der Stelle doch. Der Einzige, der bis heute immer noch nicht gefunden wurde, ist Gary Mathias. So. Da gibt es jetzt tatsächlich wilde Theorien. Also
ich kann mir vorstellen, wo das jetzt hingeht.
Ja, denn eine Theorie ist tatsächlich zu sagen, dass er halt einen psychotischen Schub bekommen hat in seiner Schizophrenie und dann im Prinzip so ein bisschen ausgetickt ist. Erklärt trotzdem nicht so richtig den ganzen Ablauf.
Ja.
Also, was die Polizei bisher konstruieren konnte, so auch wie die Knochen dann verstreut waren, ist es so, dass die Jungs los sind. Also, was übrigens noch interessant ist, ist der Fakt, dass man immer davon ausgeht, dass alle fünf es in die Nähe des Trailers zumindest geschafft haben, obwohl es nur vier Fußspurenabdrücke gab.
Oh.
Und ja auch nur vier gefunden wurden bisher. Tatsächlich ist es so, dass Madruga was hatte ich gerade gesagt? Wer war der andere Jack noch? Ja, Jack ist Madruga und Sterling. Bill. Genau. Jack und Bill schon auf dem Weg zu den Trailern hin vermutlich verendet sind. Weil sie sich so geografisch eher so befinden, dass man sagen würde, okay, auf dem Weg. Genau. Und man vermutet, dass entweder der eine oder der andere das letzte Stadium vom Kältetod erreicht hat, was dazu führt, dass du sehr müde wirst und sich einfach nur hingesetzt hat und dann gesagt hat, ich ruhe mich einmal kurz aus, und ist dann eingeschlafen.
Ja.
Und weil sie sich ja nicht alleine lassen wollten, weil sie haben ja aufeinander aufgepasst, sie waren ja auch Freunde, ist dann einer bei ihm geblieben, der denen dann am Ende das gleiche Schicksal ereilt hat.
Ja.
Auch er ist dann müde geworden und eingeschlafen, und daraufhin sind sie dann beide erfroren.
Oh Gott.
Man vermutet dann, dass Hewitt und Wire es noch in den Trailer geschafft haben. Man vermutet, an der Stelle sagt man auch immer noch zusammen mit Gary Mathias, weswegen sie dann die Dosen noch öffnen konnten. Mhm. Und Ted und Jack waren ja sowieso auch die beiden, die immer so miteinander befreundet waren. Ja. Sodass man wahrscheinlich denkt, dass Jack derjenige war, der Ted dann eingewickelt hat, sodass es ihm halt gut geht, dass er dann überlebt in der Zeit. Und was dann das Erstaunliche ist, ist, dass man dann die Schuhe von Gary Mathias im Trailer gefunden hat, aber nicht die Schuhe von Ted. Aber man vermutet, dass einer oder ein anderer einfach die Schuhe gewechselt hat, ja, weil durch die Frostbeulen die Füße so angeschwollen sind, dass es so weh tat, dass sie dann die Schuhe gewechselt haben.
Ja.
Und dann halt los sind, um Hilfe zu holen. So, und wie gesagt, Gary hat man bisher nie gefunden. Und Jack dann tatsächlich geografisch hat er sich dann quasi weg vom Trailer bewegt und versucht wahrscheinlich Hilfe zu finden.
Ja.
Ja. Genau, eine Theorie ist, wie das Ganze jetzt passiert ist, dass tatsächlich Gary einen psychotischen Schub hat. Es gibt auch eine andere Theorie, die besagt, dass vielleicht doch die Jungs beeinflusst worden sind von einer dritten Fremdenpartei. Denn es gibt noch einen weiteren Zeugen für die Nacht vom 24. auf den 25. Februar. Und zwar Joshua. Joshua ist ein 55-jähriger Mann, der eine Waldkabine besitzt in den Pluma Mountains und ist hochgefahren, weil er mit seiner Familie einen Wochenendausflug machen wollte, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist in der Hütte. Auch er ist dann in einer Schneewehe stecken geblieben und wollte sein Auto gerade befreien, als er merkte, er kriegt Schmerzen in der Brust. Daraufhin hat er sich in sein Auto gesetzt und die Heizung angemacht, weil er nicht mehr in der Lage war, sich irgendwie zu bewegen. Und hat geguckt, ob diese Schmerzen weggingen oder nicht. Das war der frühe Abend. Also es war so gegen 17.30 Uhr, 18 Uhr, als er merkte, dass er sich die Schmerzen kriegt und sich wieder in sein Auto setzte. Er ist dann eingeschlafen und gegen Mitternacht ungefähr hat er dann bemerkt, dass ein Auto an ihn ranfuhr, woraufhin er dann nach Hilfe gerufen hat. Und er hätte auch Stimmen gehört. Angeblich wäre es eine Gruppe Personen gewesen mit einer Frau, die auch ein Baby gehalten haben soll. Und als er nach Hilfe gerufen hat, hat das Auto den Motor abgestellt und die Scheinwerfer ausgeschaltet. Und ist ihm nicht zur Hilfe gekommen. Er ist dann einige Zeit später nochmal aufgewacht, weil er von Taschenlampen geweckt wurde. Und hat dann wieder nach Hilfe gerufen, woraufhin die Taschenlampen ausgeschaltet worden sind. Gegen den frühen Morgen, als sein Tank dann tatsächlich leer war, weil er ja die ganze Nacht die Heizung hat laufen lassen, hat er sich dann, weil es ihm dann wieder besser ging, auf den Weg gemacht und ist tatsächlich dann 13 Kilometer ins nächste Dorf gelaufen, um sich dann ins Krankenhaus fahren zu lassen, wo man dann festgestellt hat, dass er einen leichten Herzinfarkt hatte.
Ja, das hätte ich jetzt vermutet.
Ja, und er dann aber der Polizei das erzählt hat. Er hat ebenfalls erzählt, dass er in der Nacht noch einen Pickup wahrgenommen hat, der kurz hinter ihm geparkt hat, der auch die Lichter angelassen hat. Da meinte er, sei er sich aber nicht mehr so sicher, ob das nicht auch vielleicht eine Einbildung von ihm war, weil er so starke Schmerzen hat, dass er halt angefangen hat, so ein bisschen
zu halluzinieren.
Also weil er meinte, also er lag da halb im Delirium, weil es ihm so schlecht ging.
Das kann ja auch für die anderen beiden Dinge heißen.
Genau. Was auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass er, also ihm aufgefallen ist, als er auf dem Weg nach unten war, weil es die gleiche Straße war, in der halt der Ford stecken geblieben ist von Jack. Er ist an dem Auto vorbeigelaufen.
Ja.
So. Jetzt war so ein bisschen die Vermutung, ob die Jungs vielleicht diejenigen waren, die er gehört hat. Da meinten aber die Eltern wiederum, das finden sie eigentlich für unwahrscheinlich, weil wenn sie gehört hätten, dass jemand nach Hilfe ruft, hätten sie auch geholfen. Und sie hätten auch gewusst, was sie tun müssen. Denn es war so, dass sie einen gemeinsamen Freund hatten, der eine Überdosis Valium mal genommen hatte und den haben sie dann auch rechtzeitig noch ins Krankenhaus gebracht. Also das waren schon Abläufe, die ihnen vertraut waren, wo sie nicht überfordert mit gewesen wären.
Vor allen Dingen eine Person, die ein laufendes Auto hat, wo ich jetzt sage, von wegen, okay, das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, wir kommen hier aus der Situation raus, weil da noch jemand ist, mit dem wir zusammenarbeiten können.
Ja.
Das eine Auto zieht das andere raus oder sonstiges, keine Ahnung. Also finde ich unwahrscheinlich zu sagen, von wegen die, weißt du, so, schnell weg.
Ja.
Das ist so viel blödsinnig. Und wie gesagt, wenn dann eine Frau mit einem Baby, ein Delirium, der hat einen Herzinfarkt.
Ja, das stimmt. Dennoch gibt es die Hypothese, dass es halt offensichtlich noch mehr Leute gab, die sich in dieser Nacht auf diese Straße in Anführungsstrichen jetzt verirrt haben Und die Familien eigentlich ganz stark vermuten, weil sie keinen Grund dafür sehen, warum die Jungs warum Jack falsch gefahren ist, dass sie im Prinzip eigentlich überredet worden sind zu diesem Abenteuer.
Ja.
So.
Ja. Glaube ich nicht. Okay.
So, und jetzt ist die Frage, was glaubst du, was ist passiert?
Ja, also erstmal nochmal vorher eine Frage. Das Auto von dem Joshua und das Auto von den Jungs, wie weit entfernt war das voneinander?
Da habe ich keine genauen Angaben zu, aber zumindest so, er ist vorbeigelaufen. Also nicht so, er ist aus dem Auto ausgestiegen und hat das Auto sofort gesehen.
Ja, weil das wäre nämlich so der Punkt, damit du Leute aus dem Auto aussteigen hörst und reden hörst und auch eine Frau mit dem Baby hörst, müsste das ja sehr nah bei dem gewesen sein, was ich halt unwahrscheinlich finde. Ich glaube, jetzt so für mich in meinem Kopf, die sind zu fünft da hoch, dann stecken geblieben. Vielleicht nicht die beste Ahnung, wie man da rauskommt. Jack lässt niemanden fahren. Und er selber weiß aber nicht, wie er aus dem Dilemma rauskommt. Dann sagen die, alles klar, dann laufen wir los und versuchen hier wegzukommen.
Und die wussten übrigens, dass es die Trailer gibt.
Wir gehen zu den Trailern hin, da können wir übernachten. Gary sagt von wegen, okay, ihr lauft da lang. Ich habe Grundtraining, Basistraining gehabt. Ich gehe die Straße runter und vielleicht finde ich Hilfe. Ich weiß ja, wo ihr seid. Ich kann den Leuten Bescheid sagen, wo ihr seid.
Das finde ich einen guten Gedanken.
So, und er ist also losgelaufen, um halt der eine zu sein, der den Leuten Bescheid sagt, wo die sind, damit halt jemand Bescheid weiß. Die vier sind los, die zwei dann leider schon frühen Kältetod erlebt.
Ja, sie haben ja leider, also sie wussten zwar, dass es die Trailer gibt, aber die nicht, Entfernung war
die 20 nicht. Kilometer war denen nicht klar. So, leicht bekleidet, zwei von denen sind müde geworden, das ist leider so gewesen. Ted und Jack haben es geschafft zu den Trailern, zu dem Zeitpunkt ging es Ted aber schon richtig schlecht. Und dann hat Jack sich gekümmert, ihn eingewickelt, versucht ihm zu helfen. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt hier bei ihm bleibe, dann verändert er mir. Also hole ich Hilfe. Und auch das hat nicht geklappt.
Das Einzige, was an dieser Theorie jetzt aber unerklärlich bleibt, ist, wer die Dosen geöffnet hat.
Das war Jack.
Ja, aber nur Jack Madruga, der war der Veteran.
Ja, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dass man das vielleicht nicht hinkriegt, die aufzumachen. Weil zu sagen von wegen, du hast einen Dosenöffner, den nur Militär aufmachen kann, ich glaube, es gibt sicher Mittel und Wege, wie man das rausfinden kann, dass die aufgemacht werden können. Das ist ja kein Hexenwerk.
Jetzt darfst du nicht vergessen.
Ich weiß, ne? Da sind beeinträchtigt und ja. So, aber Hyperfokussierung gibt es auch. Und ich würde das jetzt einfach damit einschließen, weil die Riesensorge um Ted, mein Held quasi.
Ja, mein großer Bruder.
Großer Bruder, ja. Ich muss den retten und der hat da vielleicht ein falsches Gefühl von Heldentum entwickelt. Hewitt war welcher?
Das war der 24-Jährige, der auf dem Entwicklungsstand eines 16-Jährigen ist.
Ich komme mit den Nachnamen und den Vornamen nicht durcheinander. Hewitt war welcher? Ist der auf dem Weg verstorben oder ist er?
Also Jack Madruga und Bill Sterling sind die beiden, die man auf dem Weg zum Trailer gefunden hat, also die Überreste.
Ja.
Ted Wire ist derjenige, den man im Trailer gefunden hat und Jackie Hewitt ist dann derjenige gewesen, den man vom Trailer weglaufend quasi gefunden hat.
Und welcher war der, die beiden Militär waren, der Gary und?
Und Jack Madruga, der auf dem Weg zum Trailer.
Ja. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was das für ein Dosenöffner ist, der so fantastisch ist, dass den nur Militärs benutzen können.
Also es ist tatsächlich ein Militärdosenöffner, ja. Der zur Grundausstattung gehört.
Ja, aber das ist ja auch. Aber das ist ja auch Survival-Instrument und das darf ja eigentlich nicht schwer sein, wenn du im Survival-Modus bist, das Ding zu benutzen.
Das ist so ein ganz schlichter Metalldosenöffner.
Ja, das ist kein Hexenwerk. Also. Ich glaube, da mit ein bisschen Gewalt und ein bisschen Willen, das haben die hingekriegt, das aufzumachen.
Aber
und
glaubst du denn nicht auch, dass sie das hätten schaffen können, sich selber die Heizung?
Nein. Ich würde sagen, dass das Ding würde ich benutzen können, aber einen Gastank anmachen wird schwierig werden. Gerade wenn du, und weil das ist ja alles in der Kälte. Und dann musst du das Ding ja auch erstmal finden und den Sinn dafür haben, dass das Ding existiert, weil es kann ja auch sein, dass das ein leerer Gastank gewesen wäre.
Ja.
Also das Verständnis dafür zu haben, dass es eine Heizung gibt in diesem Trailer über den Winter, weiß ich nicht, ob das im Verstand war. Diese Dosen waren sichtbar. Es gibt ja dieses aus den Augen, aus dem Sinn. Also vielleicht haben wir gar nicht dran gedacht, dass es sowas geben könnte. Und deswegen ist das meine Theorie.
Okay. Finde ich sehr überzeugend. Ich finde es aber trotzdem so traurig, weißt du?
Ja.
Dass sie, also gerade dieses Verhungern finde ich so richtig schlimm, weil sie ja eigentlich genug Essen da hatten, um hätten überleben zu können.
Wenn du davon sprichst, dass er wochenlang noch gelebt hat, dann weiß man halt nicht, wie viele Wochen davon wirklich großes Leid waren. Aber Hungertod und Kältetod sind langsam.
Ja.
Das ist gruselig.
Ja.
Das ist dann Und dann genauso wie mit dieser Panama-Geschichte einfach zu sagen, von wegen, die Menschen waren auf der Suche nach dir, die wussten, dass du verschwunden bist.
Ja. Und die Eltern waren ja auch beim Panama-Fall, waren die ja auch zu dem Zeitpunkt, als die beiden noch gelebt haben, schon auf der Suche nach den beiden im Dschungel, weil sie schon aus
und
Deutschland
und es hat halt einfach zeitlich nicht miteinander funktioniert. Ja. Und wenn dann irgendjemand in diesem Suchtrupp gesagt hätte, von wegen, Moment mal, oder auf der Karte, von wegen, hier, da diese Trailer, lass uns sie uns nochmal angucken, von verantwortlicher Seite her, weil die wurden ja darauf hingewiesen.
Ja.
Hätte Fahrradkette.
Ja.
Dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Aber dass da fünf Menschen leben gleichzeitig. Und ich glaube tatsächlich auch, der Trigger oder der Auslöser von diesem ganzen, von der Tragödie ist eventuell einfach ein falsches Abbiegen.
Ja.
Und dann die Sorge, ich kann nicht einfach umdrehen, ich muss einen richtigen Ort zum Umdrehen finden und fährt weiter und dann ist halt scheiß Zufall gewesen.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass da ein Mord mit im Spiel ist. So wirkt es nicht.
Ich frage mich trotzdem, was mit Gary passiert ist.
Ja, aber da ist ja auch diese Panama-Geschichte. Weißt du, wenn du dich einmal im Wald verlierst oder verirrst, das ist unfassbar, wie viele Dinge verloren gehen in einem Waldstück.
Das stimmt.
Oder gerade in Bergen, weil das war ja auch dann, ne?
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass die Überreste irgendwo wären.
Vielleicht sind sie es auch noch.
Vielleicht sind sie es auch noch. Dass er halt auch in der Dunkelheit und so weiter nicht wirklich den richtigen Weg gefunden hat. Und dann hoffentlich relativ schnell eingeschlafen ist.
Ja, das sind die Yuba County Five.
Weil? Letzten Endes diese ganze Psychose-Geschichte.
Ja.
Fettes Vorurteil.
Ja,
ich glaube, da sind die Stereotypen einfach hochgekocht.
Ja, und halte ich auch für unwahrscheinlich, weil der war ja medikamentös gut eingestellt.
Richtig.
Und was sollte jetzt in dieser Nacht ausgerechnet passieren?
Richtig.
So, der war nicht auffällig, als sie beim Spiel waren, der war nicht auffällig, als sie einkaufen waren. Es gab ja gar keinen Grund, der war gut eingestellt. Dass das, wenn die tagelang schon unterwegs sind, vielleicht passieren kann, weil er dann seine Medikamente nicht mehr hat, das vermag ich nicht auszuschließen an der Stelle. So
weil
wirkt
er auch dann Cold Turkey ist, ne?
Genau, also, aber so wirkt es auf mich nicht.
Nee.
Und gerade, also die Veranlassung zu sagen, dass er der Auslöser ist, dass es zu dieser falschen Abbiegung oder dass er derjenige war, der Initiator. Man hat auch vermutet, weil Gary Freunde hatte, die in diese Richtung gewohnt hätten, ob sie deswegen vielleicht abgebogen sind,
ja,
weil sie kurz einen Abstecher machen wollen.
Ja, man ja in alle Richtungen.
Ja, und dann haben sie aber gesagt, also erstens wäre Gary nie irgendwo unangekündigt aufgetaucht, plus man darf auch nicht vergessen, die hatten ja am nächsten Tag das wichtige Spiel.
Richtig.
Also die wollten da ja dann auch teilnehmen.
Ja, das Einzige, wo ich jetzt gerade noch gedacht habe, wenn meine Theorie also in die Richtung stimmt, dass er halt gesagt hat, ihr lauft da lang, ich hole Hilfe, ist diese Schuhgeschichte.
Ja.
Weil zu der Zeit hatte Ted ja noch keine Frostbeulen, wahrscheinlich.
Also
wenn das jetzt zeitlich, wie ich mir das vorstelle.
Ja, die werden die Frostbeulen vermutlich schon auf dem Weg gekriegt haben.
Ja, und da ist die Frage, ob Gary da ein Stück mitgelaufen ist und dann festgestellt hat, das ist eine schlechte Idee. Oder ob er halt direkt vom Auto losgelaufen ist.
Ja.
Aber da erklärt sich nicht, warum die Schuhe tauschen würden.
Nee.
Das ist so mein Mysterium.
Das ist dein Mysterium.
Die Schuhe.
Mein Mysterium ist tatsächlich, wie es zu der falschen Abbiegung kam.
Ja. Das verstehe ich.
Wo Jack die Strecke ja kannte und wusste, wie er fahren muss.
Das ist auch die Frage, aber die sind jetzt vom bildlichen Verständnis dieser Strecke her, die sind jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit mussten geradeaus fahren.
Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist es im Prinzip eigentlich genau das.
Auch die 1978-Karte?
Ja. Du musst eigentlich nur eine Hauptstraße die ganze Zeit längs fahren.
Ah, okay, das ist natürlich... Das ist so der eine Knackpunkt, wo man sagt, warum seid ihr da lang?
Ja. Also, genau.
And my Gary, where are you? Gary Boy.
Das ist das Mysterium um die Yuba County Five.
Ja, ich würde es eher Tragödie nennen als Mysterium.
Ich finde es echt ganz schön traurig.
Ja.
Und ich finde aber auch, aufgrund dieser ganzen Geschichte, so ein bisschen das, was du jetzt erzählt hast, der hat halt gerade gelernt, ne, die Türen aufzumachen. So, ne, die wussten halt, ne, sie dürfen nicht stehlen, deswegen machen sie das nicht auf, aber sie finden halt offene Dosen und das finden sie dann okay. Es gab ja übrigens auch Winterkleidung, die sie hätten anziehen können, ne? Aber die war halt in verschlossenen Schränken. Da sind die halt einfach nicht rangegangen.
Ja, und das ist so dieses von wegen, das Haus brennt, aber ich muss doch schlafen, weil ich morgen arbeiten muss.
Genau.
Die Tür ist abgeschlossen, also muss die wohl zu sein. Ich darf die nicht aufmachen.
Richtig.
Punkt.
Ja.
Und da endet dann.
Und wir kriegen schon Ärger, dass wir überhaupt das Fenster eingeschlagen haben.
Richtig, genau. Es ist eine Zusammensetzung von ganz ungünstigen Situationen oder Umständen, die dazu geführt hat, dass ein Familienmitglied verloren haben.
Ja.
Aber ich würde jetzt nach der Erzählung nicht an Foul Play denken.
Nee, ich finde, es gibt einfach viele Stellen, wo man sich so fragt, so, hä? Aber ich bin mir auch nicht, also ich würde auch nicht dazu neigen zu sagen, dass das jetzt tatsächlich wirklich jemand war, der da den Böses wollte.
Ja, genau. Tragisch.
Ja. Naja, und an dieser Geschichte.
Das war's.
War's für heute. Ja, das kriegt man jetzt auch nicht gut gedreht. Da muss man jetzt einfach sagen, es war schön, dass ihr uns zugehört habt. Bye.
Enigma.